Weiß gesperrt, weil sie ihre PIN vergessen haben. Ja? Und wenn der Arzt erstmal seine PIN nicht mehr kann, dann
kann er auch seine Praxis nicht mehr.
Dann geht in der Praxis halt auch nichts mehr.
Aber 30% war bei den Ärzten immerhin weniger als bei den Patienten.
Ja.
Das kann nur bedeuten, dass Ärzte einen höheren Bildungsstand haben.
Genau, und 10% davon irreversibel, das heißt...
Oh, neue Karte kaufen halt.
Neue Karte, genau. Ja.
Stimmt, es gab, das hatten wir Finn noch nicht erwähnt, bei PIN vergessen, zumindest bei der einen Krankenkasse auch die Möglichkeit, mit einer PUC den alten PIN wieder freizuschalten. Da hat man dann halt quasi beim Handy nochmal so eine Master-PIN, um das Ganze wieder zu entsperren.
Ja, aber ist das generell so? Wahrscheinlich, ne?
Ich habe es jetzt nur bei der einen Krankenkasse gelesen. Ich weiß nicht, ob die es...
Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also, dass man, genau, und die PIN darf man wahrscheinlich dreimal eingeben und dann ist die Karte gesperrt, ne? Sowas in der Art.
Ja, also... ich habe hier noch ein paar nette Sachen von diversen. Also es gibt ja nicht nur einen Ärztebund, es gibt ja mehrere. Mhm. Ja, einer davon ist der Marburger Bund. Und die sagen halt auch, sie haben einfach Angst, dass Versicherer, Arbeitgeber, Banken Gründe dafür finden könnten, Zugriff auf Krankenakten oder, was ja vielleicht auch irgendwann mal kommen wird, genetische Eigenschaften finden könnte. Ja, ich meine... Momentan ist es halt noch ein Riesenaufwand, ein Genom, menschliches Genom halbwegs zu entschlüsseln und es sind viele Sachen noch nicht eindeutig zugeordnet, aber ich denke, auch da wird der medizinische Fortschritt Einzug halten und damit werden halt potenziell halt auch irgendwelche Gendaten dann Eingang in die Krankenakte finden und wenn solche Sachen dann in die falschen Hände geraten, ist das natürlich auch nicht so schön.
Ja, das ist richtig. Mir fällt aber gerade ein, was man vielleicht als Mehrwertdienst noch machen könnte, unter Umständen. Das wäre so Organspender suchen, sowas. Denke ich mir gerade so. Ich brauche irgendwie eine Organspende und dann suche ich mir halt aus allen Datensätzen die Leute raus, die das prinzipiell machen könnten aus medizinischer Sicht. Und dann kann ich die mal anschreiben oder so.
Gut, ich weiß nicht, wie das aktuell geregelt ist, aber ich könnte mir vorstellen... dass du da auch irgendwo registriert bist in der Datenbank?
Nicht automatisch. Also ich meine, ich bin in irgendeiner DK, Deutsche Krebs, irgendwas geht um Rückenmarkkrebs. Da bin ich eingetragen. Und wenn da was passiert, würden die mich halt anschreiben und fragen, ob ich bereit wäre zu spenden, wenn meine Blutgruppe und so passt. Und das könnte man ja prinzipiell auf andere Organe auch ausdehnen. So. Und da würden sich so ein zentraler Datenspeicher ja direkt anbieten. Und man könnte das ja zunächst mal so machen, dass die Angabe freiwillig wäre oder dass man freiwillig so sagen kann, ja, ich möchte in die Datenbank aufgenommen werden als möglicher Spender. Ich wäre bereit, eventuell jemandem zu helfen. Und dann hast du es, ich meine, gut, das geht zwar jetzt auch, aber dann hast du das schon im bestehenden System mit drin.
Also ein gewisser geringer Nutzen wäre vielleicht noch bei seltenen Blutgruppen oder so. Ja, da geht es ja nicht nur um die Blutgruppe, sondern es gibt ja inzwischen etwa 50 verschiedene Faktoren, die halt, also nicht nur Rhesusfaktor, sondern verschiedene andere, die da auch noch mit reinspielen können. Und es gibt einige seltene Blutgruppen, bei denen, ja, wenn die mal sozusagen im Krankenhaus liegen und wirklich eine Blutkonserve brauchen, dann ist es echt wahnsinnig schwierig für bestimmte Leute dann eine verträgliche Blutgruppe, Blutkonserve irgendwo ausfindig zu machen. Für solche Fälle gäbe es sogar eine in der Tat medizinisch in gewissen Grenzen nützliche Anwendung. Aber wie es halt immer so ist, ja, also alles, was unsinnig ist, wird immer mit dem Hinweis auf einen sinnvollen Grenznutzen eingeführt. Ja.
War ja nur so eine Idee, Mann. Ja gut, fiel mir nur gerade so ein, wie du jetzt von Genen sprachst und so, und dass man alles so da speichern könnte.
Ja. Ich weiß, es gibt doch diesen tollen Film Gattaca, oder?
Den
mal gesehen?
Ich nicht.
Nee. Nie gesehen?
Nee.
Sehr sehenswert. Da geht es auch um Gentechnik und wie sozusagen welche potenziellen Gefahren sozusagen die genetische Analyse von Erbgut haben könnte. Es ist natürlich wie immer im Film, wird alles drastisch übertrieben. Mhm. Aber die Idee, dass letztlich im Prinzip eine Art Faschismus erschaffen wird, halt nicht basierend auf einer Herrenrasse, sondern halt basierend auf der Qualität deines Erbgutes. Ja.
Wie bei Schöne Neue Welt, so ein bisschen.
Ja, wobei bei Schöne Technik. Neue Welt wirst du ja entsprechend gezüchtet. Ja, Brave ja. New World von Aldous Huxley, ein Buch, was ich jedem empfehlen würde zu lesen. Ja. Standardwerk halt, genau.
Was jeder in der Schule mal irgendwie lesen muss, oder?
Ja, leider nicht mehr, aber wenn man es in der Schule nicht hatte, sollte man es zumindest zu Hause mal irgendwie gelesen haben.
Ist auch nicht so lang.
Ist auch nicht so sehr lang, genau. Und es zeigt halt auch, ja, ich meine... Natürlich, es klingt absurd, aber 1984 klang auch mal absurd, ja.
Aber wir kommen vom Thema ab.
Wir kommen vom Thema ab,
zurück genau. Zu unserem eigentlichen Thema, die elektronische Gesundheitskarte.
Ja, genau, noch eine Sache vom Deutschen Ärztetag wollte ich noch ein bisschen was einbringen. Also die Ärzte sagen halt, oder der 110. Deutsche Ärztetag in Münster hat zur zu dieser elektronischen Gesundheitskarte unter anderem Folgendes zu sagen gehabt. Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird durch die Speicherung sensibler Patientendaten in zentralen Rechnern schwer beschädigt oder sogar zerstört.
Gut, das hatten wir eben schon mal, ne?
Nicht ins Mikrofon gesagt.
Nee?
Nee.
Okay, Entschuldigung.
Damals Musik lief.
Ja. Okay, genau, okay. Wir hatten uns gerade darüber unterhalten, während die Musik an war.
Okay.
Sagen sie auch, der Zugriff auf die Daten und deren Missbrauch durch Dritte kann nicht sicher verhindert werden. Es gibt keinen belegbaren medizinischen Nutzen. Die Handhabung der Abläufe in den Arztpraxen wird erheblich behindert, haben wir ja gerade im Interview auch gehört.
Ja.
Und die Kosten der milliardenschweren Entwicklung wird letztlich schließlich auch auf uns als sozusagen Kunden des Systems abgewälzt.
Das ist natürlich nicht sehr überraschend.
Andererseits. Aus welchem Topf es kommt, ist ja letztlich egal, ob wir es über die Steuern zahlen oder über die Krankenversicherung zahlen oder einfach dadurch bezahlen, dass wir letztlich eine schlechtere Versorgung bekommen, weil der Arzt halt eben noch mehr Zeit für Administration braucht und weniger Zeit für die Patienten hat. Was übrigens schon seit vielen Jahren die Klage aller Ärzte ist, dass sie viel zu viel Zeit mit Mist verbringen.
Ja, aber wie wir gehört haben, ist es ja ist zumindest die Abrechnung in den Krankenkassen seit diesem Jahr drastisch vereinfacht worden.
Sie ist zumindest etwas vereinfacht worden.
Nicht unbedingt verbessert, aber vereinfacht.
Ja, was heißt vereinfacht? Also Objekt für sich gestellt sicherlich richtig, nur wenn du dir überlegst, dass du quasi jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Abrechnungssystem erlernen musst, dann ist das auch schwierig, ja. Also zum Beispiel haben sie jetzt zum zweiten Halbjahr...
Ja, generell Reformen irgendwie verbieten, weil du dann dich immer umstellen musst.
Gut, man will aber wenn du ständig reformierst, wird es halt schwierig. Also zum Beispiel, es gab jetzt Anfang des Jahres eine Reform und es gab jetzt nochmal Mitte des Jahres noch eine zweite Reform, weil neue Kennziffern eingeführt wurden, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, dass du Arztpraxen mit mehreren Ärzten und angestellten Ärzten und Filialen und sowas aufmachen kannst, damit du das besser abrechnen kannst. Also insofern, es gibt halt ständig was Neues. Das heißt, du bist eigentlich ständig wieder am Umstellen, am Anpassen, brauchst dann wieder neue Software, neue Hardware. Auch übrigens auch ganz interessant, derzeit diese Software, um diese ganze Sache zu machen, gibt es derzeit nur für das beliebte, bekannte Betriebssystem aus Redmond, nämlich Windows. Mhm. Ja, also wer eine andere Art Software einsetzt...
Man sollte das für ein deutsches Betriebssystem bereitstellen, finde ich. Ja, kein Witz.
Naja, jedenfalls sollte es nicht nur für ein Betriebssystem da sein, sondern idealerweise ja auch schon aus Sicherheitsaspekten quelloffen, zumindest die Sicherheitsroutinen sein. Also auch dieser ganze Connector sollte nicht proprietär sein.
Das soll er wohl auch nicht werden, soweit ich das verstanden habe.
Ja.
Also ich habe das so verstanden, dass das überhaupt alles offengelegt wird, ne? Die Verschlüsselungsverfahren, die Verfahren, wie was funktioniert. Wahrscheinlich, weiß nicht, ob die Baupläne des Connectors offengelegt werden. Das vielleicht nicht so direkt. Da habe ich aber auch keine Informationen, was da für Software draufkommt. Also Connector nochmal, das war das Gerät, was beim Arzt steht und die Verbindung zum zentralen Speicher herstellen soll.
Ja, ich meine, wie gesagt, bisher sind sie ja schon sehr offen und sind gut am Dokumentieren. Also als ich da reingeschaut habe und gesehen habe, allein die Übersicht darüber, wie das System so im Groben funktioniert, sind schon 350 Seiten, habe ich auch erstmal irgendwie kurz geschluckt. Also sie geben sich da wohl Mühe, das auch ordentlich zu dokumentieren. Also es hat mich so ein bisschen auch an RFC erinnert, von der Art und Weise, wie es aufgemacht war. Also halt eigentlich schon so, wie man es machen sollte, finde ich.
Ja, den Eindruck hatte ich schon auch, ja.
Was halt noch keiner so richtig geklärt hat, ist, wo diese Daten dann letztlich gespeichert werden, ne?
Ja, aber da sind sie noch am Rätseln. Die KV sollte das machen, oder wie war das? War so eine Idee.
Das sieht ich so auch schön.
Weil die keine Oder wer war da? Oder weil die keine finanziellen Interessen haben, so richtig.
Ja, also ein Vorschlag war, die Landesärztekammern dazu zu machen.
Oder
ja.
Genau, die Landesärztekammern, genau.
Also letztlich, das ist auch noch überhaupt nicht geklärt. Ja. Also dieser Punkt ist noch überhaupt nicht geklärt, wo diese Daten letztlich dann landen werden, egal in welcher Form. Um hier einen Medizininformatiker aus Gießen zu zitieren, weder die Beherrschbarkeit noch die Haftungsrisiken des ganzen Systems sind geklärt. Es gibt noch keine ernsthafte Risikobetrachtung für das Gesamtsystem, es gibt noch keine Risikomanagement-Sachen. Also das ist alles noch so ungeklärt, dass auch eine Einführung in einem halben Jahr für mich völlig utopisch ist.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und letztlich die Datenhoster müssen natürlich auch hohe Kriterien erfüllen. Also ich meine, das wird man nicht mal eben in 2 Monaten entscheiden können, wie man das macht. Ja. Und da werden natürlich potenziell auch jeden Tag Gigabyte an Daten da zusammenkommen.
Eine Entscheidung ist ja irgendwie schon gefallen, dass die Server nicht hochsicher sein müssen, sondern irgendwie nur so mittelsicher. Weil dadurch, dass das Ganze verschlüsselt ist, ist es ja eh nicht so wild. Also,
sagen wir mal, schlimm, wenn die Daten verloren gehen, zum Beispiel. Also ich meine, verschlüsselt oder nicht, wenn die gelöscht werden, sind sie gelöscht.
Ja, ja, klar, aber die haben das Ganze schon aufgrund dieser Verschlüsselung oder mit dieser Verschlüsselung als Begründung irgendwie eine Stufe runtergeschraubt.
Also Verschlüsselung ist dann Teil des Sicherheitskonzepts halt. Ja. Und das ist ja auch richtig, das kann man ja so betrachten.
Ja, aber wir haben ja hier, also was heißt sicher? Sicher im Sinne von, dass die Daten da sicher sind. Gut, sie sind verschlüsselt, aber sicher, dass sie halt verloren gehen, ist eine Sache. Sicher, dass halt auch die Verfügbarkeit des Systems entsprechend hoch ist. Dann haben wir ja noch die Übermittlung übers Internet. Ist ja nicht so, dass nicht diverse Provider halt auch mal Ausfälle hätten. Backup-Leitungen in Anführungsstrichen wird wohl kaum eine Praxis haben, wenn man mal vielleicht davon absieht, dass sie eine ISDN-Backup-Leitung hat, nur die Datenübertragungsgeschwindigkeiten sind dort derart, dass man zum Beispiel ein Röntgenbild schon nicht mehr in einer vernünftigen Zeit übertragen kann. Das heißt, wir haben mehrere potenzielle Fehlerquellen. Wenn wir die alle zusammen addieren, ja, sind wir mit Sicherheit bereits bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 1%, dass ein Glied im System gerade nicht funktioniert. Und wenn ich in 1% der Fälle schon nicht mehr auf das System zugreifen kann, weil irgendetwas gerade nicht will, dann frage ich mich, wo dann der Gesamtnutzen dann ist. Ja.
Zum einen gibt es ja auch ein Dokument von der Gematik mit den verschiedenen Problemen, die auftreten können.
Ja.
Wo dann auch irgendwie Lösungsvorschläge, Workarounds und ähnliches schon irgendwie diskutiert werden. Also das heißt, sie bereiten sich da wohl schon so ein bisschen drauf vor. Und da wird dann vielleicht beim Totalausfall wirklich drinstehen, benutzt weiter den Papierkram und dann funktioniert er halt so lange trotzdem. Also ich glaube auch nicht, dass sie das dann nur als Übergangslösung nehmen, sondern wenn sie merken, das System läuft einfach nicht komplett rund, dass es dann auch beibehalten wird.
Ja, dann die nächste Sache, was mir jetzt dazu noch einfällt, ja, Datenübertragung in den Ballungszentren kein Problem. Da gibt es Breitbandinternet aller Art. Was machen wir denn auf dem platten Land, wo es zum Teil wirklich nichts anderes als ISDN gibt? Ja, da kann ich doch von keinem Arzt erwarten, dass er sich ein 10 Megabyte großes, mindestens mal 10 Megabyte großes Röntgenbild dann da über eine ISDN-Leitung quält, ja.
Gut, naja, also die Telekom auf die Art und Weise auch dazu mal ein bisschen auszubauen.
Das zum einen, und ich bin mir nicht so sicher, welche Datenmengen da anfallen. Weil wenn ich mir überlege, welche Größe die Bilder meiner Fotokamera haben, mit 6 Megapixeln zum Beispiel, bin ich bei 1 bis 1,5 Megabyte für ein Bild. Und die sind schon relativ hoch aufgelöst. Und ich würde mir vorstellen, ein Röntgenbild in dieser Auflösung ist durchaus adäquat, weil das ist schon mal 3-mal so groß, wie ein üblicher Bildschirm überhaupt ist.
Jein, es ist halt die Frage, wie viele Details du erkennst. Auf die Details kommt es an. Also,
ich weiß, ja.
Mein Vater hat Röntgenbilder im DIN A3-Format im Schrank. Ja, mehrere.
Das ist ungefähr 6 Megapixel.
10 Stück oder so, ja. Und die werden ja auch nicht als JPEG, sondern wahrscheinlich eher als verlustfreie Kompression dann übertragen. Und dann kommst du mit 1-2 Megabyte, glaube ich, nicht mehr hin pro Bild.
Also, nee, dann verlustfrei nicht mehr, das stimmt.
Ja, also.
Aber gut, das wissen wir halt nicht so genau.
Das ist halt alles, das gehört alles zu den Dingen, die halt noch gar nicht klar sind. Ja, ich weiß es nicht.
Vielleicht sind nur uns nicht klar, wer weiß.
Ja, aber. Ich rechne damit, dass halt die Datenmengen schon bei gewissen Anwendungen halt nicht mehr trivial sind. Ja. Genauso wie ein Vertreter der Krankenhäuser halt auch gesagt hat, dass die Krankenhäuser insgesamt von ihrer Infrastruktur noch überhaupt nicht dafür bereit sind, dieses System irgendwie zu unterstützen. Ja, da ist also dann auch wieder die Frage, die werden mit ihren 54.000 Euro 56.000 Euro ja auch nicht hinkommen, ja, die sie da kriegen.
Nö, das, ja klar, da sind wir wieder bei den Kosten, da wissen wir ja, es klingelt gerade hier, bricht gerade Verwirrung aus im Studio, Erik guckt jetzt mal. Die Kosten sind ja sowieso, sagen wir mal, quasi ungeklärt. Das ist ja, das hat man ja schon, dass die Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken das mehr oder weniger selbst bezahlen müssen. Aber dass die IT nicht so weit ist, das könnte ich mir schon vorstellen, obwohl ja überall Computer stehen. Weiß ich halt nicht, ob man diese Daten, wie man die an die Infrastruktur ankoppeln kann. Also ich glaube auch, dass diese Röntgenapparate zum Beispiel, Computertomographen und so, eher proprietär sind und dass die Datenformate, die da ausgetauscht werden, proprietär sind und dass ich halt vorne am Computer ein spezielles Programm brauche, damit ich auf die Bilder von dem Tomographen zugreifen kann und dass dieses Bildformat überhaupt nicht zu der Gesundheitskarte passt und deswegen gar nicht so ohne weiteres da wieder eingespielt werden kann. Da muss ich am Ende ausdrucken und wieder einscannen oder sowas, damit ich das Format wieder passend kriege oder irgendwas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist, ja. Und das sind ja dann auch die zusätzlichen Kosten, dass man halt alle möglichen Sachen wieder ändern muss, wieder neu anschaffen muss und das kostet halt ein Riesengeld. Und das sind Sachen, an die keiner gedacht hat und die jetzt noch keiner so richtig berücksichtigt hat.
Ja, also im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, auf der einen Seite haben wir eine Menge noch nicht zufriedenstellend gelöster Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dieser Karte. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich immer noch nicht einen echten Nutzen für diese Karte gefunden.
Ja, ich glaube, den finden wir in der letzten Viertelstunde auch nicht mehr.
Aber ich würde sagen, wir können nach dem nächsten Musikstück nochmal die Frage zum dritten Mal klären, wie wir das Ding loswerden.
Zum dritten Mal klären wir gut, ja.
Ja.
Okay, ja, dann bis gleich. We'll be right back. Hier ist der Fnord, hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Fnordfunk, so rum wollte ich sagen. Ich werde auch schon müde jetzt um die Zeit, schlechte Luft im Studio. Ja, die Gesundheitskarte, die elektronische Gesundheitskarte, die uns in anderthalb bis drei Jahrzehnten irgendwann erwarten wird. Wollten wir eigentlich mal drüber gesprochen haben, wie wir das Ding wieder loswerden, nachdem wir jetzt, glaube ich, lang genug diskutiert haben, dass das anscheinend doch keinen sinnvollen Nutzen hat. Ja, vielleicht kann man dazu erstmal sagen, dass die Angabe der meisten Daten überhaupt erstmal freiwillig ist. Also die Karte ist zwar verpflichtend, wenn die erstmal eingeführt wird, falls die jemals eingeführt wird. Und Pflicht sind aber nur einige Daten, nämlich zum einen die versicherten Daten, sowas wie versicherten Status, versicherten Nummer, Name, Datum, also Geburtsdatum, Geschlecht und sowas. Das Rezept wird verpflichtend sein, das elektronische Rezept, was die Ärzte ja auch ganz toll finden, wie wir eben im Interview gehört haben, weil es die Sache ja unglaublich vereinfachen wird.
Wird die Patienten auch, wenn die werden das auch ganz toll finden.
Die Patienten wird das auch glücklich machen. Und dann gibt es ein European Health Insurance Card. Das ist auf der Rückseite der Karte aufgedruckt, ist eigentlich überhaupt nichts Elektronisches, sondern einfach nur so ein aufgedruckter Schein, dass man in Europa so eine europäische Krankenkarte halt hat. Wobei, die geht ja dann auch wieder nur mit Papier im Ende, ne? Also wenn jetzt irgendwie so ein Europäer ankommt, in Deutschland zu einem Arzt geht und hat dann keine deutsche elektronische Gesundheitskarte, muss der Arzt ja irgendwie doch so einen europäischen Papierzettel ausfüllen wieder, ne? Oder irgendwas machen.
Wahrscheinlich, ja.
Und was ist dann mit Rezepten? Also muss es Papierrezepte ja noch auch weiterhin... Vielleicht gibt es für Ausländer keine Rezepte dann.
Ja, im Regelfall läuft es so, bei Auslandskrankenversicherung, wenn ich im Ausland bin, dann darf ich das im Regelfall erstmal selber bezahlen. Meistens.
Ah, stimmt. Ja,
manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass man so einen Voucher hat, also im Prinzip eine Art Gutschein, den man dann beim Arzt abgibt. Hm. Und der rechnet das dann direkt gegen Geld ab. Hm. Aber meistens ist es so, man bezahlt erstmal selbst.
Ja.
Inklusive Rezept, reicht das dann bei seiner Auslandskrankenversicherung ein und die erstatten einem das Geld zurück. Hm. Wie gesagt, die Systeme sind zum Teil unterschiedlich, kommt auch das Land an. Ja. Ja, je nachdem, ob die einen privatwirtschaftlichen oder ein staatswirtschaftliches System, also planwirtschaftliches System haben. Also da muss man halt immer gucken.
Hm. Und ja gut, das bleibt dann Papierkram.
Auch noch nicht so ganz sicher waren mit dem Bild, ob das jetzt freiwillig ist oder doch nicht.
Das Bild vorne drauf ist, glaube ich, so halb freiwillig.
Also es ist zwar irgendwie wohl gerne, wenn man 16 und älter ist und man in der Lage ist, sich fotografieren zu lassen oder irgendwas Komisches. Mhm. Aber ob die das jetzt irgendwie rechtlich wirklich einfordern können.
Das ist die Frage. Was also wollen sie machen, wenn ich kein Bild hintrage? Dann haben sie halt nun mal keins. Dann können sie höchstens noch das von ihrer Überwachungskamera nehmen. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann mit dem System kompatibel ist und so.
Also ich habe gelesen, dass es im Prinzip verpflichtend ist. Ja, es sei denn, sozusagen, man ist irgendwie so krank, also man hat medizinische Gründe, warum man halt nicht in der Lage ist, sich in Richtung einer Kamera zu bewegen. Oder man ist halt ein Kind. Ja, aber es gibt keine Handhabe, die die Krankenkassen haben, um die Leute wirklich dazu zwingen. Die können mir halt nette Briefe schreiben. Sie aber wenn ich halt nichts mache, dann...
Krankenkassenkarte geben.
Na doch, die müssen, glaube ich, schon.
Sie sind verpflichtet, eine Krankenkassenkarte zu geben. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen sie dir eine geben, ohne dass du ein Bild hinschickst.
In Deutschland ist die Krankenversicherung ja nur auch verpflichtend. Du musst dich ja versichern.
Ja.
Und die Krankenkasse muss dich versichern. Und dazu gehört eben auch die Ausgabe einer Krankenkarte. Krankenkassen, Gesundheitskarten, Elektronik.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt nochmal so schnell auftue. Auf jeden Fall, ein Vertreter einer Krankenkasse hat das neulich so schön auf den Punkt gebracht. Die müssen halt darauf vertrauen, dass das Bild, was man da hinschickt, dann auch das Richtige ist. Und die arbeiten also auch mit einem Dienstleister zusammen, der halt verhindern soll, dass, wenn ich da ein Bild von Donald Duck hinschicke, dass das halt automatisch aussortiert wird. Ja.
Automatisch?
Ja, das gilt es ausprobieren.
Ja, also ich, sagen, ich meine, das ist halt auch die nächste Sache. Ja, da ich ja nicht selber hin muss, sondern ich denen einfach ein Bild hinschicke, kann ich ja sonst irgendjemanden fotografieren oder irgendwas fotografieren. Ja, es ist ja nicht so, dass es wie auf dem Passamt ist, wo es ganz klare Vorgaben gibt, wie das Bild auszusehen hat und man dann halt noch der Willkür und dem Schulungsgrad des Beamten ausgeliefert ist, ob der in der Lage ist, die Maske in seinem Computer auf das eingescannte Bild auch anzupassen. Ja,
da wird man wahrscheinlich... Erfahrungen machen, auch im Krankenwesen, im Gesundheitswesen, Entschuldigung, irgendwie ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann wird man wahrscheinlich die bewährten Methoden beim Reisepass und beim Personalausweis eben dann auch übertragen, könnte ich mir vorstellen.
Also eine Boykottmethode quasi, wir schicken dann alle Donald Duck hin.
Ja gut, das fällt auf. Wir schicken aber alle, also ich würde vielleicht ein Bild von meiner Frau hinschicken oder so. Und das
würde vielleicht auch auffallen.
Weil nee, meinen Vornamen kann man eigentlich nicht zuordnen, ob der männlich oder weiblich ist.
Ja.
Also gut. Wer mich nicht kennt, denke ich, hat Probleme damit.
Gut, es gibt
Tanjev, dann würden die sagen, das klingt so ein bisschen wie Tanja, ist bestimmt richtig.
Ja, also das wird man bei einigen Namen nicht so genau können, aber es ist gut, halt...
Bei Carsten ist es fast eindeutig.
Ja, aber es gibt halt schon einige Namen, bei denen man es eben nicht weiß.
Ja, von, bei Kai zum Beispiel.
Ich ja. denke, was PIN-Nummern angeht, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen vergesslicher werden. Also...
Ja, ich meine, gut, da kann man
10% der Ärzte diesen Test schon erfolgreich boykottiert haben, ist das vielleicht auch schon mal ein guter Ansatz.
Ja gut, dann wird dein Arzt dir wahrscheinlich auch anbieten, deine PIN selbst einzugeben.
Ja, es gibt ja immer noch die Methode, mit der man es auf jeden Fall sicher macht. Man macht sich einfach einen Zettel mit allen PIN-Nummern und steckt ihn in sein Portemonnaie.
Das ist überhaupt das Sicherste, genau.
Das kann ich auch jedem empfehlen.
Dann vergisst man die auch nicht. Das ist, oder direkt auf die Karte schreiben ist noch besser.
Ich meine, das Klauen von Portemonnaies ist verboten, deswegen wird das keiner tun. Ja, ich meine, der Herr Drees von der Gematik hat als Argument allen Ernstes genau das gebracht. Ja, dass der Dieb oder der Missbrauch von Patientendaten sei ja strafbar, deswegen würde das bestimmt keiner tun. Also das ist dieselbe Logik wie keiner wird mein Portemonnaie klauen, weil das ist ja auch verboten.
Ja, genau. Ja. Und deswegen kommt es auch so selten vor.
Genau.
Ja, und ansonsten, es gibt einen freiwilligen Teil, da kann man halt auch dann drauf verzichten, wenn man dann nicht so ganz von überzeugt ist. Freiwilliger Teil sind halt erstmal die Notfalldaten, die auf der Karte gespeichert werden sollen. So chronische Erkrankungen, Unverträglichkeit mit Medikamenten, Allergien und sowas, was ein Arzt im Notfall vielleicht interessieren könnte. Und ja. auch diese zentrale Speicherung von irgendwie Gesundheitsakten und sowas sind komplett freiwillig. Das heißt, man kann da auch einfach drauf verzichten. Ja. Wobei, dann kann natürlich der Folgearzt die nicht abrufen. Dann muss ich herkömmlicherweise zu meinem alten Arzt gehen, die abholen, die rübertragen. Das kann man sich dann halt aussuchen. Aber ob das natürlich jetzt die Einführung der Krankenkasse aufhält, verhindert oder rückgängig macht, bleibt abzuwarten.
Ja, ich fürchte, wir werden es nicht verhindern können. Ich denke, die technischen Schwierigkeiten werden es zwar verzögern, aber früher oder später wird das halt dann kommen. Und dann haben wir sie halt, ob wir sie wollen oder nicht. Als einziger minimaler Vorteil ist zumindest, dass der Diebstahl und Missbrauch von Rezeptblöcken halt dadurch
eingedämmt werden könnte.
Wird. Stattdessen wird es halt einen Schwarzmarkt für geklaute Ärzteausweise geben.
Ja, die werden ja dann Ärzteausweise.
Ja, die werden dann
gesperrt. Ja, die werden aber bestimmt auch trotzdem auch gesperrt.
Ja, irgendwie werden wir es sehen.
Ja, genau.
Naja.
Das war der Nordfunk.
Ja, eine Ankündigung hatten wir noch. Am
Wochenende
haben wir ein kleines Event.
Wie man neudeutsch sagt, früher hätte man gesagt Veranstaltung.
Ja.
Ja, das Mainzer Chaos trifft sich mit Besuchern aus aller Welt. ganz schlimm.
Aus dem Einzugsbereich der Gesundheitskarte, wollen wir mal so sagen.
Ja, ist jetzt am Wochenende, geht am Freitag los um 17 Uhr, glaube ich.
Sowas, ja.
Ja, ich denke Open End, bis keiner mehr steht, dann geht Samstag Nachmittag weiter.
Ja, also ich denke so ab 2 werden die meisten Leute wieder wach sein.
Ja, ansprechbar sein und genau. Sonntag, weiß ich nicht mehr.
Wer keine Zeit hat, kann Sonntag.
Wollten wir auch.
Wer keine Zeit hat, kann Sonntagnachmittag zum Aufräumen kommen.
Genau.
Oh, gute Idee, ja.
Also geplant ist halt, sich gemütlich zu treffen. Es wird ein paar Vorträge geben, ein paar Workshops und das Ganze ist in der Kreativfabrik, auch im Schlachthofgelände.
Hier in Wiesbaden.
Genau.
Super Verkehrsanbindung mit der Bahn.
Genau, direkt neben dem Hauptbahnhof. Es gibt auch noch ein paar Parkplätze. Den großen Parkplatz hat man zwar zugebaut, aber es gibt
der
noch
genügend. Der ist momentan den Baggern zugestellt.
Genau, ja. Aber ja, wer kommen will, ist gerne willkommen.
Genau.
Ansonsten, die Sendung gibt es demnächst auch online, inklusive der Musikstücke, die wir gespielt haben.
Ja, diesmal auch schneller als beim letzten Mal. Ich muss mich entschuldigen, bei den letzten zwei Sendungen hat es jeweils ein bisschen gedauert, bis sie endlich verfügbar waren. Und ich habe die Kommentare gelesen und mir zu Herzen genommen. Es wird diesmal wieder schneller gehen, noch diese Woche.
Ja,
also ganz allgemein.
Zum Ausklang spielen wir noch ein kleines Lied von Ogg Vorbis. Nein, das ist nicht die Musik...
Der Codec.
Nicht der Codec, sondern die Band. Und das Lied heißt Eternal Captivity. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Genau, im Studio waren Tanjev,
Carsten
und Erik.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank an die Mainzer für ihren Beitrag zur elektronischen Gesundheitskarte. Ich denke mal, die werden in Zukunft bestimmt noch interessante Beiträge haben. Ihr könnt euch ja auf der Webseite von denen mal umschauen, welche coolen Beiträge die noch bringen werden. Jetzt spielen wir erstmal zur Entspannung etwas Musik und danach werden wir nochmal ein bisschen über die ICMP berichten. Might even be some anthrax in your crack. Go find
Radio Darmstadt.
We had a cadaver from which all four limbs had been amputated. Sometime early this morning, it opened its eyes and began to move its trunk. It was dead, but it opened its eyes and tried to move.
Serious radiation continues to increase steadily. So long as this situation remains, government spokesmen warn that dead bodies will continue to be transformed into the flesh-eating ghouls. All persons who die during this crisis, from whatever cause, will come back to life to seek human victims unless their bodies are first disposed of by cremation.
Thank you.
Liebster, bevor du gehst, sieh, die Nacht ist sichel, mondschwarz, durch die Stadt gehen Gestalten geduckt über Plätze und durch Straßen und wohin sie auch gehen, sie gehen in die unsichtbaren Netze und unbemerkt sieht dann auch dein Gesicht über Bildschirme flimmernd in Graustufen und vom Treppenabsatz aus höre ich mich dir hinterherrufen. Gib einfach auf dich Acht, dass dich die Kameras nicht sehen, wenn du vorhast, durch die überwachte Welt da draußen zu gehen. Lüge, wenn sie fragen, wo du wohnst, denn sie sammeln, sammeln Daten. Und ganz nebenbei weiß deine Krankenkasse längst, was du im Supermarkt kaufst und ob sie dich schon kennen bei der Polizei. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Verdächtig macht sich schon, wer diesem Wahnsinn flieht. Doch Rechtschaffenheit liegt im Ermessen der Betrachter, die man nicht sieht. Gib einfach auf dich Acht, dass dich die Kameras nicht sehen, wenn du vorhast, durch die überwachte Welt da draußen zu gehen. Wir können blind um uns schlagen, denn überall und unsichtbar und innen ist der Feind. Glaube ihnen nie, dein Leben sei ein Drahtseilakt, auch wenn es hier oft so scheint, als müsse jeder bloß, um nicht zu fallen, immer gerade, geradeaus, immer zu auf ein Ziel. Geh ruhig deine Kurven, doch lösche deine Daten, denn sie wissen über dich eh schon zu viel. Gib einfach auf dich Acht, dass dich die Kameras nicht sehen, wenn du vorhast, durch die zu Acht.
Darmstadt. Radar.
I simply fear back to Blümchenwiese.